Devils and Demons wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
They're coming to get you, Barbara. They're coming for you.
Hallo und herzlich willkommen zur 117. Episode von Devils and Demons, eurem Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris, an meiner Seite ist zum einen Pascal.
Hallo.
Und zum anderen André.
Moin moin.
Wir haben uns wieder ein paar Filme für euch angesehen, ein paar neuere Sachen. Dieses Mal tatsächlich alles Filme, die vor kurzem oder ganz frisch angelaufen sind im Heimkino. Und wir haben uns einen Film rausgepickt, der schon so eine kleine urbane Legende bei uns privat geworden ist. Ein Film, der ein fantastisches Poster hat und der, wenn man sich den Plot, den wir euch gleich vorstellen werden, durchliest, denkt man sich auch, ich muss diesen Film unbedingt sehen. Und wir haben den damals, du hattest den, glaube ich, in der Virus oder in der Virus gelesen. Ich hatte es in der Deadline gelesen vor ein paar Jahren. Und seitdem wir das gesehen haben, waren wir angefixt von Veloci Pastor. André, jetzt war es endlich soweit. Wir konnten uns den auf iTunes besorgen und haben uns den alle drei angesehen. Und was soll ich sagen, es ist ein Meisterwerk.
Ein der modernen Filmkunst, absolut, ja. Das ist, also das Plakat hat ja damals, also verspricht ja generell einiges. Und ich finde, das wird auf jeden Fall gehalten, was da versprochen wird.
Worum geht's denn? Also grob.
Naja, im Endeffekt ist es eine tragische, mitreißende Liebesgeschichte, ummantelt von einer zugegeben obskuren Story um einen Priester, der Gott sucht in China, wo sonst, nachdem seine Eltern auf tragische Weise ums Leben kommen. Und was er findet, ist ein Fluch, der auf ihm lastet, der ihn, ja, es gibt eigentlich keine genaue Regel, es ist natürlich ein bisschen der Werwolf-Mythos da ein bisschen aufgegriffen, aber es gibt hier in dem Sinne keine Regel, der ihn unregelmäßig in einen, vor allem wenn er wütend wird, in einen Dinosaurier verwandelt. Und direkt mal als Fun Fact, der Film heißt Velocipastor, natürlich ganz klar Wortspiel auf Velociraptor, aber eigentlich ist der Film ein T-Rex.
Ja. Eigentlich ist es nur ein Typ in einem Kostüm.
Ja, das unten offen ist, aber hier in dem Film hat es mich nicht gestört, nicht viel Verotica.
Es ist tatsächlich ein bisschen absurd, weil ich hatte ja vor ein paar Wochen hier Tammy and the T-Rex vorgestellt und der Film ist einfach mal 15, 25 Jahre, wenn ich mich nicht ganz irre, älter und hat einen besseren T-Rex als Velocipastor und das Budget des Films dürfte ungefähr gleich gewesen sein. Aber ja. Ja, Pascal, du bist ja so ein bisschen unvoreingenommen an den Film herangegangen. Erzähl uns mal von deinen ersten Eindrücken, die du hattest, als du so, sagen wir mal, den Film gestartet hast und was du da gesehen hast.
Ja, also jetzt auch nochmal von den Erwartungen. Ich habe jetzt halt Velocipastor, dachte ich, war ich erstmal verwirrt, weil für mich war es halt vorher nicht, ich habe den vorher halt nicht auf dem Schirm gehabt. Und ich dachte, ah, okay, cool, ich mag ja meine Trash-Filme, ich mag meine Schläferz-Filme. Und dann habe ich jetzt halt gedacht, ja gut, das wird es ist offensichtlich keine Asylum-Nummer, aber irgendwas in die Richtung. Irgendein abstruses Mashup, das ein lustiges Wortspiel ergibt. Klar, machen wir einen Film drum, warum nicht? Und ist es ja im Endeffekt auch. Aber ja, mein erster Eindruck war, ich habe halt sehr schnell gemerkt, okay, cool, das ist tatsächlich natürlich hat das was mit diesem Boom der ganzen lustigen Mash-up-Trash-Filme zu tun und es spielt ja auch damit und es ist ja theoretisch auch so etwas, aber von einer anderen Seite quasi, also was heißt von einer anderen Seite, aber auf einem absichtlich komödiantischen Level und nicht auf einem, wir machen einfach alles so absichtlich schlecht, dass sich alle immer nur an den Kopf fassen und denken, oh Mann, ist das schlecht, hahaha, sondern wir machen das schon schlecht, aber wir versuchen dabei wirklich ernsthaft lustig zu sein und ich habe halt sehr schnell für mich entschieden oder bemerkt, für meinen humoristischen Geschmack schaffen die das auch. Also ich fand den Film sehr lustig. Und die schauspielerische Leistung ist halt auch, also ich bin mit, die ist erstmal nicht brutal schlecht. Ich bin mir halt sicher, die könnten auch besser schauspielern. Die schauspielern natürlich absichtlich auch quatschig und drüber und so ein bisschen am Skript vorbei teilweise. Aber halt gewollt und dann so, dass es halt einfach witzig ist. Das war mein erster Eindruck vom Film. Und hat mir sehr gut gefallen, weil es halt, ich meine, ich guck ja auch die anderen Filme gerne, aber dann ist das halt so ein, ja, ich muss jetzt aber auch nicht über Sharktopus 3 reden, großartig oder so, weil das ist dann halt, ist dann halt nichts Besonderes, aber das ist halt mehr so ein bisschen mehr Kung Fury, das ist ein bisschen mehr, sticht ein bisschen mehr raus aus dem ganzen Sumpf dieser Low-Budget-Produktion.
Ja, du hast so ein bisschen das Gefühl, wenn du an die anderen Trash-Filme guckst, hast du das Gefühl, die können es auch nicht besser. Und hier hast du so ein bisschen das Gefühl, die könnten es eigentlich besser, halten es aber sogar bewusst zurück, so an manchen Stellen. Aber ich würde dir auf jeden Fall recht geben, es ist ja allseits bekannt, ich bin jetzt ja nicht der große Humorist, was Horror- oder Genre-Kino angeht, aber hier muss ich sagen, dafür, dass vermutlich hier nicht die größten Gag-Autoren der Welt am Drehbuch beteiligt waren, habe ich erstaunlich oft gelacht. Also da sitzen sehr viele Pointen, gerade auch in der ersten Filmhälfte, also schon in den ersten 4-5 Minuten hat der Film mich ja schon humoristisch auf seine Seite gezogen. Das werdet ihr wahrscheinlich nachvollziehen können. Ihr wisst ja genau, von welchen 2 Gags ich gerade rede. Aber das, muss ich sagen, hat mir erstaunlich gut gefallen. Und dann hat er halt eben, wie André es eben schon angedeutet hat, die Geschichte ist halt ein großer Unfug, aber im Kern steckt da irgendwas drin. Und wir haben gestern schon scherzhaft so ein bisschen gesagt, letztendlich ist es dieselbe Geschichte, die First Reformed erzählt, Paul Schraders Film, der ja auch so ein Independent-Hit war vorletztes Jahr. Aber er erzählt auch so eine Geschichte. Jemand, der mit seinem Glauben nicht mehr ganz klarkommt und der den Weg zu Gott suchen will oder vielleicht auch verloren hat. Und dann erzählt er hier noch so eine kleine Liebesgeschichte, die so schön sympathisch ist. Und ich hatte es auch erwähnt gestern, als wir schon ein bisschen über den Film geschnackt haben. Diese eine Liebesszene zwischen den beiden, als sie zum ersten Mal miteinander schlafen, die ist richtig gut gemacht. Die ist mit einem tollen Soundtrack unterlegt und die ist toll koloriert und die ist echt gefühlvoll und das, muss ich sagen, hat mich weggehauen. Dich auch, André?
Ja, ist jetzt so eine Montage, ne? Ist ja eigentlich eine ganze Montageszene mit so verschiedenen Schnittbildern, so in Kacheln, dann hast du quasi einmal Überblendung der beiden Figuren, die sich näher kommen, er natürlich als Priester eigentlich, der dem Ganzen abgeschworen hat, beziehungsweise auf jeden Fall natürlich vor der Ehe, der aber dem Ganzen entsagt, um sein eigenes Glück zu finden. Und dann hast du halt natürlich die Gegenschnittbilder ja von dem Ganzen quasi, was parallel noch passiert. Haben wir auch gar nicht drüber gesprochen, dann werden noch ein paar wilde Ninjas reingeschnitten und, und das Ganze aber also als, ja, wie du sagst, so gefühlvoll untermalte mit der schönen Musik und wirklich sehr stimmigen Liebesmontage. Großartig, ist handwerklich absolut sauber gemacht. Also entspricht auch komplett gegen alles, was sonst im Film eigentlich passiert, die Szene. Weil die wirklich handwerklich wirklich absolut sauber ist, ja.
Ja, man muss natürlich so ein bisschen, man darf eins nicht vergessen, also es ist, also wir finden den Film alle gut, so viel sei schon mal verraten, aber es ist natürlich so, dass man jetzt nicht in dem Sinne ein Meisterwerk erwarten kann, wenn man den Film jetzt sieht. Also es ist schon so, das ist jemand, der den T-Rex dort spielt, der ist halt in einem Kostüm, man sieht es offensichtlich, dass dort jemand drin steckt. Die Ninjas sind jetzt, sag ich mal, auch keine durchtrainierten Ninjas, das parodiert der Film aus, gibt so eine Szene, in der so so ein bisschen an der Seite des Bildes siehst du einen Ninja, der immer wieder sein Bein hochkickt. Aber er kommt mit seinem Bein nicht mal über Kniehöhe, also es ist ein völlig untalentierter Ninja und es ist alles, ja, sehr konfus gemacht, die Kamera ist teilweise völlig out of space oder ja, out of place und weiß manchmal gar nicht, wo sie ist in dem Bildschirm, es gibt seltsame Close-Ups, die teilweise natürlich auch wirklich mit Absicht im Film gelandet sind, aber bitte jetzt kein handwerkliches oder inszenatorisches Meisterwerk erwarten, das ist schon. Die meisten Leute, die da vielleicht so ein bisschen oberflächlich drauf gucken würden, würden schon sagen, das ist ein Film aus dieser Asylum-Kerbe, aber er ist es halt eben nicht. Aber man soll halt eben auch kein Meisterwerk erwarten. Das wollen wir damit natürlich nicht sagen, aber auf jeden Fall einen sehr sympathischen, sehr unterhaltsamen Film und auch, ich weiß nicht, es ist einfach, der hat auch eine gute Länge, ne? Der überstrapaziert nicht. Also man merkt, gegen Ende geht ihm so ein bisschen die Luft aus zum Showdown, fand ich. Ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt, aber der überstrapaziert den Zuschauern. Ich glaube, der Film ging ja gerade mal 72, 73 Minuten. Also auch da genau richtig eigentlich, oder?
Genau, der geht eine Stunde 10, Entschuldigung, der geht eine Stunde 10, genau. Und ich fand auch, das klappt halt sehr gut. Ich finde, der Showdown war super. Vor dem Showdown hat er so einen kleinen Hänger von so 10 Minuten oder so. Also ist natürlich blöd, auf so einen Laufzeit einen Hänger zu haben, ist schade. Aber das bricht dem Film jetzt nicht das Genick, finde ich so. Also natürlich, wie du sagst halt, er ist sowieso kein Meisterwerk, das ist klar, muss auch einfach natürlich eine Ader für diesen Trash haben. Und was halt ganz wichtig ist, auch zu sagen, ist, der Film ist sich halt selbst komplett bewusst, was er tut. Also er persifliert ja quasi den Trash nochmal. Und ich habe ja auch, wo wir drüber gesprochen haben im Vorfeld, ich habe ja schon gesagt, das ist ja ein sehr schmaler Grat, dieses Genre zu betreten. Ne? Also entweder hast du ja, du hast ja so Kultfilme, ich meine, wir haben Freitag erst Schläferz geguckt, Pascal, da lief gerade Troll 2, der große Trashbuster. Das ist ja zum Beispiel eine Art von Trash, das ist lustig heutzutage oder wird als Kult gefeiert, weil der Film damals und alle Beteiligten bei solchen Produktionen dachten, sie machen wirklich was Gutes, aber sie konnten es eben nicht besser. Also quasi das Gegenteil von dem, was wir hier haben. Man wollte eine gute Produktion machen, man konnte sich besser, man hatte schlechte Schauspieler, der Regisseur war nicht gut, Drehbuch war schlecht. Daraus ist was Obskures entstanden, was im Nachhinein dann eben als Trash gefeiert wird, sage ich mal. Und dann hast du natürlich Sachen wie die Asylum-Sachen, die absichtlich reingehen und sagen, okay, wir wissen, wir können es nicht besser, wir machen es einfach scheiße. Und sowas wie Willis die Pastor hast du halt dazwischen sehr, sehr selten, eben sowas wie auch King Fury ist, wie du selber schon gesagt hast. Und der sich bewusst dazu entscheidet, Trash zu sein, aber das Ganze gleichzeitig eben auf die Schippe nimmt. Also du hast halt absichtlich schlechte Kameraschwenks, die so ins Leere fahren. Du hast mal schlecht geschnittene Szenen wie eben bei Verotica. Bei Verotica war es eben auch so, dass da offensichtlich niemand es besser konnte. Bei Velocity Pastor ist es eben absichtlich. Also das ist halt ein ganz schmaler Grat. Und das kann halt super schnell schief gehen, weil das super schnell kippen kann, eben in Dilettantismus, beziehungsweise wenn du halt einen schlechten Gagschreiber hast oder wenn du halt eben nicht kein gutes Timing hast, dann kann sowas ganz schnell eben unlustig werden. Ja. Und Peter C. Pastor hat es eben, wie Chris ja auch schon gesagt hat, geschafft, das eben wirklich auf dieser Linie zu halten und die Gags sitzen und die Schnitte sitzen und die Situationskomik sitzt. Und das finde ich halt so beeindruckend, dass sie es geschafft haben, trotz die sind diesen Weg gegangen, obwohl sie wussten, das ist schwer, weil es ganz schnell eben auf die eine und die andere Seite kippen kann. Und sie haben es aber wirklich geschafft, das wirklich fast bis zum Ende, also fast durchgehend, sagen wir mal, auf dieser Spur zu halten, mit ganz wenigen Ausfällen. Und das finde ich sehr, sehr beeindruckend.
Ja. Was ich super clever fand vom Film, ist halt auch, wie er sein Ansatz an dieses Genre halt direkt am Anfang sehr gut klar macht mit einem witzigen Gag, wenn dann halt vor der Kirche das Auto der Eltern von dem Pastor explodiert und dann halt, aber man sieht keine Explosion, man sieht nur die leere Straße und einfach nur den Schriftzug VFX Effect. Ja. So quasi wie, als ob hier müsste jetzt die Post-Production noch einen CGI-Effekt einbauen. Damit macht der Film halt sehr früh sehr klar, auf was für eine Meta-Trash-Ebene wir uns hier befinden. Und das ist halt ziemlich fabelhaft. Das fand ich ganz geil. Und dann, ja, macht der Film halt, ich liebe es halt, wie er halt diesen dämlichen, hässlichen Wald, in dem der halbe Film stattfindet, wie sie versuchen, einem das halt als alles zu verkaufen. Aber natürlich als Gag, so wenn er dann ankommt, ich reise nach China, dann geht er halt in diesen, keine Ahnung, amerikanischen, oder es könnte auch mitteleuropäischer.
Vor allem, er fährt ja auch nach China mit dem Auto, ne?
Ja, genau. Und, ja, stimmt, diese Autoszene war auch ganz groß. Aber da war der Soundtrack, der war wirklich cool. Ich habe schon geguckt, ich habe den noch nicht gefunden, auch nicht auf IMDb. Ich muss mal schauen, da waren ein paar Songs bei, die haben mir wirklich gut gefallen. Naja, aber auf jeden Fall, dieser Wald, dann steht er in diesem komischen Laubwald, der halt nach allem aussieht, außer nach China. Und dann China. Und später haben wir dann noch eines.
Warte kurz, und dann vor allem so zwei Sekunden später passiert auch genau das, was irgendwie so trope-mäßig passieren müsste. Da ist natürlich irgend so ein Ninja, der so eine andere weibliche Martial Artist dort natürlich sofort mit so Giftpfeilen oder sowas oder mit irgendwas, was auch immer sie da beworfen wurde. Aber just als er dort ankommt, kommt natürlich so eine typische Martial Arts Szene, die man natürlich in so einem chinesischen Film erwarten würde. Das fand ich auch großartig. Er ist so eine Sekunde da und schon bekämpfen sich irgendwie Ninjas und in seinem Wald.
Ja. Und was dann halt dann, ja, genau, eine meiner liebsten Szenen ist halt, der Pastor hat ja noch sein, ich kenne mich nicht aus mit den Rängen in der katholischen Kirche, der hat seinen Vorgesetzten, was auch immer, ja, genau, den, der krasser ist als er
den und Rängen. Älter ist
als er.
General.
Genau. Den General Pastor, keine Ahnung, den Drei-Sterne-General in der Kirche. Und der ist halt über ihm. Und dann gibt's halt einen fabelhaften Vietnam-Flashback,
ja,
wo sie halt schon wieder diesen scheiß Wald benutzen. Und der Wald ist halt, also der Wald ist noch weniger Vietnam, als er China ist. So.
Ja.
Und es ist halt so geil. Ja, weil es halt auch,
ich mag auch den Typen, der da an dieser Baracke, der da an die Wand angelehnt ist, der zwar obenrum noch so irgendwie so, ja, so eine Military-Jacke trägt, aber unten ganz normale Turnschuhe und sowas.
Ja, es ist.
Und er hat so Splatter-Effekte, wenn wir schon an dieser Stelle sind. Das darf man nicht außer Acht lassen.
Was hat er, sorry?
Splatter-Effekte, wenn wir schon an dieser
Stelle sind. Achso, ja, stimmt. Der war sehr gut. Ja, aber sie haben halt dann auch nicht mal irgendwie gesagt, komm, wir machen auch ein Color-Grading drauf, damit das ein bisschen mehr so aussieht, wie man sich Vietnam vorstellt, keine Ahnung. Nö, wir lassen es einfach so. Das ist dieser blasse Laubwald und das ist, ach, ganz toll.
Die Perücke halt auch ganz hot. Halt,
ja, es ist fabelhaft. Und er hat doch ganz oft dann diesen, diese Abrams-Sucker-Komödien-Humor, halt dieses nackte Kanone, Airplane, wenn halt alles spielt ernst, aber es ist halt alles so ein kompletter Quatsch, wenn dann halt auf einmal dann seine Freundin von dem Obergeneral, katholischen Priestertypen, im Wald auftaucht und dann halt von dir angesprochen schon Splatter-Effekt, sie einfach explodiert und dann der andere Typ kommt und sagt, ja, ich glaube, wir können nichts mehr für sie tun. Das sind halt so.
Sie ist schon zu lange so, tot.
Ja. Ja, stimmt, das sind halt so dumme One-Liner, die ich halt echt großartig finde.
Ja, die sitzen eben, das meine ich, die sitzen. Und das ist halt wirklich, ja. Das kriegt eigentlich sonst kaum so einen Trash-Film hin. Meistens ist es immer so ein nice try, aber du lachst halt nicht. Und hier musste ich eben wirklich die ganze Zeit wirklich lachen. So. Das ist echt selten. Das war deswegen, also da ziehe ich meinen Hut vor. Da haben sie echt ein gutes Timing bewiesen einfach, ja. Und ich meine, bei dem Splatter-Effekt muss man auch sagen, wo Chris schon gewarnt hat, auch hier erwartet jetzt kein Ittenbach und Co., also sind jetzt keine grandiosen Splatter-Szenen, das auch diesen absichtlich überhöht. Du hast dann, wenn irgendwie jemand geköpft wird, ist es halt ganz offensichtlich so ein Kopf von einer Schaufensterpuppe, wo schlechte Augen drauf gemalt sind. Also das ist auch alles extra schlecht gemacht, aber es blättert halt schon ein bisschen, es wird mal ein Arm ausgerissen, aber auch hier Puppenarm, so, das sieht man auch alles, offensichtlich ist extra so auch inszeniert, aber trotzdem macht es auch Spaß einfach.
Der hat doch so, ich fand doch diese Szene, als sie den Exorzismus versuchen, auch so großartig, so auch schon der Weg dorthin, so, ja, bla bla bla, das kann doch nicht sein, weißt du eigentlich, was deine Freundin für einen Beruf macht, und da gibt's nur einen Weg dagegen. Ein Exorzismus. Was? Und ja, das ist einfach großartig. Aber für mich ist tatsächlich der Mentor unserer Hauptfigur ist so ein bisschen der heimliche Star für mich des Films. Also ich mochte das doch immer, wie er gespielt hat, immer so. Das ist ja sehr häufig in diesem Film zu sehen. Das passiert auch in anderen Filmen immer dann, wenn ich denke, ja, okay, da war jemand auf der Schauspielschule und kann vielleicht auch schauspielern, aber eben nicht alle Emotionen. Und alle Emotionen, die nicht dargestellt werden können von der Person, werden einfach mit einem toten Blick ins Leere performt. Und das ist sehr oft in diesem Film der Fall gewesen, dass die Leute einfach an der Kamera vorbeigucken, in so einen toten Winkel und einfach ins Leere. Und das war fantastisch, weil das gleichzeitig Entsetzen, Trauer, Schock, alles gleichzeitig darstellt. Und da ist er der Experte drin gewesen. Also für mich so ein bisschen der geheime Favorit, auch gerade in diesem Vietnam-Flashback hat er sich in mein Herz gespielt. Also
ja, er sieht auch ein bisschen optisch aus, ein bisschen wie Carpenter.
Ja. Stimmt, ja.
Mit seinem Schnörres und so, sieht ein bisschen aus wie Carpenter.
Ja, ich würde sagen, einfach nur orange.
Wie viele Freunde oder Verwandte vom Regisseur dort mitgespielt haben.
Alle.
Ja, wahrscheinlich alle. Wir brauchen Statisten.
Aber ich mag den Hauptdarsteller auch echt gerne, weil der ist, also der den Willis Pastor spielt, der ist sehr sympathisch, finde ich.
Ja. Der ist halt vor allem auch so bufft, das ist halt voll der, also der sieht halt, naja, keine Ahnung, es gibt bestimmt auch irgendwie Pastoren, die krass pumpen gehen im Fitnessstudio, aber es ist halt super
witzig. Der ist echt RIP, ne, ja.
Ja, und es sind halt auch diese billigen Jokes, aber ich mag die halt teilweise, wenn sie halt dann diese, das ist eigentlich ein Sitcom-Wegwerf-Joke, dieses, er wacht halt nachts nackt bei seiner Freundin auf, hat nichts zum Anziehen und dann ist es so, hast du Klamotten? Und sie sagt, ja, und dann, Schnitt, hat er da diesen,
ihr Kleid,
Frauen-Onesie.
Ja, genau.
Genau, es ist halt eigentlich, dürfte man nicht mehr drüber lachen, aber ich find's halt, das kann man immer noch gut
hinbekommen. Und und weißt du, warum der Gag aber noch mehr funktioniert? Weil es ist nämlich richtig smart, weil es ist nicht nur Schnitt und Kleid, sondern es ist Schnitt, Kleid und sie sind wieder in dem Wald.
Ja, genau, und das ist wieder dieser scheiß Wald, weil das ist halt alles, was sie haben.
Ja, weil da nämlich natürlich letzte Nacht dass der Parkangriff passiert ist natürlich. In dem Moment soll der Wald einfach einen Park darstellen, wo ihm überfallen wurde. Es ist so gut, es ist so gut.
Kurz, wichtiger Fakt, ich habe ganz kurz recherchiert. Tatsächlich ist der ältere Pastor ist der Vater vom Regisseur.
Okay.
Daniel Steer und in dem Dinosaurierkostüm steckt vermutlich, also da steckt Zachary Steer drin und das sieht auch so aus, als wäre das ein etwas kleinerer Mensch, wahrscheinlich sein kleiner Bruder oder sowas.
Okay,
also doch auch ein paar Verwandte mit bei. Ich hatte das eigentlich gesucht, weil ich wollte noch einmal kurz die Figur, das war vielleicht die einzige Sache, die mich so ein bisschen gestört hat am Film, war die Figur von Frankie Mermaid. Die fand ich jetzt so ein bisschen nicht so die war ein bisschen unnötig irgendwie, fand ich.
Na, die war ja nur ein Plot-Item, damit er mit ihr zusammenkommt quasi. Also damit sie einen Bond kriegen irgendwie.
Ja. Ach ja, mein Lieblingsquote war, es gibt ja da noch diesen ganz obskuren Ninja-Kokain-Plot, in Anführungszeichen. Und wenn dann der Alte einfach fragt so, was hat Kokain mit dem Christentum zu tun? Und der eine, everything.
Das habe ich ein bisschen an Black Dynamite erinnert, wo dann plötzlich am Ende nochmal so Anaconda Malt Liquor, so ein Second Plot aufgemacht wird einfach.
Ja. Also, ja, schön, das hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, also wie gesagt, wenn ihr euch das Filmposter anschaut, werdet ihr auch denken, oh krass, den muss ich sehen. Schraubt ihr, obwohl ist Quatsch, wir hatten ja auch eigentlich andere Erwartungen an den Film und haben was Tolles bekommen. Aber das Poster ist das Teuerste am Film, das muss man halt schon dazu sagen. Also die paar Sachen, die da mit Photoshop gemacht wurden, waren teurer vermutlich als alles, was da der Film an Ausstattung oder Kostümen oder sonstiges Production Value hatte. Aber ich glaube, wir sind uns tatsächlich alle einig, dass das ein echt lustiges und echt gelungenes Filmerlebnis war. Also ich kann dem völlig bedenkenlos 3,5 Sterne geben, war sehr angetan davon. Pascal.
Ja, ich habe dem auch 3,5 Sterne gegeben, weil ich finde, das war eine einwandfreie Komödie. Ich habe mich fabelhaft amüsiert. Der war ich habe auch diesen kleinen Hänger gespürt. Das war zwischenzeitlich, hatte der auch dann mal ein paar Minuten, wo es einfach nicht so witzig war, wo auch dann nicht mehr so viel, Filmmaterial da war. Ich fand auch, dass den Showdown so halb mega cool, also der war schon noch nett, aber dann irgendwann hat mich auch dieses blasse Wald- und Wiesen-Setting ein bisschen abgeturnt. Da hätte ich dann vielleicht irgendwie eher was Flashigeres mir gewünscht. Zumindest als, so Außenumgebung. Das hat sich dann am Ende für mich ein bisschen abgenutzt. Aber das sind, minimale Kritikpunkte. Und war cool. Ich hoffe, der Regisseur hat noch irgendwie so witzige Ideen in diese Richtung und macht da vielleicht noch mehr. Freue ich mich sehr drauf, wenn das so sein sollte.
André?
Ja. Same, also ich gehe komplett bei allem mit, bin auch bei 3,5. Für mehr ist dann doch einfach, ist es noch nicht rund genug, ne? Ist natürlich auch so als Erstlingswerk absolut okay und machen da aus allem mehr, als sie eigentlich, glaube ich, vorhatten. Das ist wirklich, kann man so sagen. Vielleicht haben sie selber gar nicht gedacht, dass es so lustig wird und so rund wird. Aber ja, es fehlt natürlich die Perfektion irgendwie, deswegen 3,5 ist ein guter Einstieg für das Ding, aber auch es ist wirklich auch eine sehr, sehr gut gemeinte 3,5. Ich find's halt total witzig, dass wir hatten das ja ein bisschen so nochmal nachgelesen, da gab es so ein paar Trivia-Facts, dass der Film ja aus 2011 gab's halt so einen Trailer davon, so ein typischer Grindhouse-Trailer, wie es auch Tarantino und Co. schon mal genutzt haben da in ihrer Reihe, eben so ein Fake-Trailer, und der damals ein Schulprojekt war und es ist quasi von 2011 bis 2018 gedauert hat, bis der Film rauskam. Ich frag mich halt, wie lange sie wirklich dran gedreht haben, aktiv, sag ich mal. Ob der jetzt wirklich so ob die Idee lange entstanden ist und kurz gedreht wurde oder ob die jetzt wirklich halt jahrelang dran gearbeitet haben, um das so hinzubekommen. Das fände ich halt, die Info habe ich leider nicht gefunden, aber das fände ich mal interessant, wie lange wirklich denn die Drehzeit an sich war. Vielleicht muss man sich dann irgendwann doch mal die Blu-ray aus Amerika gönnen, weil bisher gibt's da bisher nur die eigentliche Veröffentlichung, vielleicht ist da Making-of drauf. Das fände ich halt mega entspannend, davon mal Making-of zu sehen. Aber ja, Fegen. Also ich bin echt absolut auch begeistert und kann den nur empfehlen.
Also lieber Brandon Steele, falls Sie unüblicherweise diesen deutschen Horrorfilm-Podcast hören, wir sind herzlich eingeladen zu einem Interview bei uns in diesem Format. Vielleicht kriegen wir es organisiert. Wir fragen mal auf Twitter an. Vielleicht klappt es ja.
Ich meine, der offizielle Twitter-Account zum Film hat mir auf Deutsch geantwortet auf meinen Tweet. Keine Ahnung.
Ja, aber so schlecht im Deutsch.
Ja.
Die haben ja auf jeden Fall safe Google-Übersetzer, auf jeden Fall. Die haben auch bei mir auf dem Thread auch auf so ein, da hat irgendjemand, ich hatte das GIF gepostet, wo er im Bett liegt und sagt so von wegen, wo sie den Dialog haben, wo sie dann sagt so, ja, dass du dich in deinen Dinosaurier verwandelt hast. Und er so, was? Und da hat jemand drunter geschrieben, ich wusste gar nicht, dass Benedict Cumberbatchs Karriere beendet ist, weil der Hauptdarsteller da in dem GIF so ein bisschen aus wie Cumberbatch in der Szene. Und darauf hatte dann der Velociraptor-Account geantwortet, ich mag diesen Tweet oder sowas, oder ich mag Joke, diesen Joke, genau. Ja, also die übersetzen das auf jeden Fall mit Google Translator.
Also, wir halten euch auf dem Laufenden. Jetzt geht's wieder steil bergab qualitativ für den Rest der Episode, während hier gerade eine Schubkarre vorbeifährt in der Wohnung. André, du hast dir einen neuen Blumhouse-Film angeguckt, der ja auch für ein paar Tage kurz im Kino war, Fantasy Island von Jeff Wadlow, den manche schon von seinem desaströsen Film Truth or Dare kennen oder auch als Regisseur von Kick-Ass 2.
Oder Crywolf.
Oder Crywolf, der war ja noch ganz okay.
Der war noch von seiner Vita echt einer der kleinen Highlights zumindest.
Ja. Und es, ja, es geht um Fantasy Island. Ich erzähle mal ganz kurz was dazu, bevor ich übergebe. Und zwar habe ich damals als Kind tatsächlich ab und zu die TV-Serie dazu geguckt, die ja auf Sat.1 mal eine Zeit lang lief. Ich glaube, die wurde produziert irgendwie fast 20 Jahre, Ende der 70er bis, ich weiß gar nicht, wann es Ende der 80er, Ende der 70er bis Ende der 80er, ich weiß gar nicht, wie lange. Oder nee, ich glaube, bis in den 90er lief die sogar. Und da geht es um so eine tropische Insel, in der Urlauber Urlaub machen können und dort ihre lang gehegten Wunschträume ausleben können. Da gibt es so einen mysteriösen Inselbesitzer, Mr. Rogue, und seinen Assistent Tattoo, und die sorgen dafür, dass alle Wünsche dort wahr werden auf diesem paradiesischen Island. Das hat auf jeden Fall keine, in dem Sinne keine Horrorelemente und ist eher eine Familienserie. Da hat Ricardo Montalban mitgespielt, der Bösewicht aus Star Trek 2, The Wrath of Khan, und Earth Wilches, der den Nick-Nack gespielt hat in James Bond, The Man with the Golden Gun. Und es war eigentlich eine ziemlich populäre Familienserie damals. Was hat das jetzt mit Blumhouse zu tun? Ist das jetzt ein Horrorfilm geworden, André? Erzähl mal was.
Also vor allem ist es scheiße geworden. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Ja, nachdem Blumhouse ja doch einige gute Hits gelandet hat in letzter Zeit, war Fantasy Island nochmal so ein richtiger Downer. Ich weiß nicht, was die da geritten hat. Also im Endeffekt ist, ja, wie du gesagt hast, im Grunde ist es, hast du die Story schon erzählt, nur sie haben das Ganze eben so auf so ein Horror Fantasy Thriller-Ding gedreht. Ganz, ganz seltsam. Also es geht im Endeffekt darum, eine Gruppe von Leuten hat beim Gewinnspiel gewonnen, und die, der Preis ist eben die Reise zu einer Insel, die, ja, laut Ausschreibung sagt, hier werden alle deine Wünsche erfüllt. So, das klingt natürlich erstmal nach einfach einem guten Urlaub. Die Truppe ist darauf eingestellt, klar, sie kriegen da irgendwie alles, was sie sich irgendwie erträumen. Sprich, für zwei Brüder, es ist eine Strandbar mit leicht bekleideten Damen und Alkohol. Und andere suchen irgendwie ihr inneres Ich oder was auch immer. Also es ist ausgeschrieben als Urlaubsreise, ne? Und alle denken so, ja geil, ein bisschen ein paar Tage abhängen und läuft. Und ja, es ist halt aber so, dass ja, wie sich schnell herausstellt, es gibt halt einen Inselleiter, das ist gespielt von Michael Pena hier, den kennt man ja, mit auch so der Star im Cast. Es gibt ein paar andere Darsteller wie Maggie Q, die kennt man aus Mission Impossible 3 oder aus diesen Divergent-Filmen oder auch aus den Stowell aus Whiplash. Also hat schon ein paar Namen, aber jetzt auch keine Hochkaräter sonst dabei. Und so jeder hat so seine kleine eigene Geschichte in diesem Film. Und was der Film halt macht, also es kommt schnell raus, dass natürlich die Insel irgendwie was ein Geheimnis hat und irgendwie mysteriös ist. Und schnell stellt sich dann raus, dass die Wünsche, die die Kandidaten oder die Gewinner da mitgebracht haben, die sie auch vorher eben nennen mussten, bevor sie zur Insel kamen, werden auf der Insel tatsächlich ausgelebt und werden in Wirklichkeit verwandelt. Das heißt, die eine will halt unbedingt irgendwie mit einem Typ zusammenkommen und eine Familie gründen. Und plötzlich steht der Typ da auf der Insel und sie fragt sich, denkt halt noch am Anfang so, ah cool, habt ihr den einfliegen lassen, ist ja krass. Und irgendwie einen Tag später haben sie ein Kind zusammen und sind so, hä, was, wann ist das passiert? Und der Inselleiter so, ja, vor 3 Jahren, du hast es ja gewünscht. Und ach, das ist alles so weird. Und auf jeden Fall, die Insel macht halt ihre Träume wahr. So. Und am Anfang läuft das auch irgendwie noch alle ganz gut und irgendwie alle kriegen so, was sie sich gewünscht haben. Aber dann kommt halt dann so der Twist natürlich, ja, die Insel fordert aber ihren Blutzoll daraus und will auch dafür was zurückhaben. Und das wird dann alles quasi auf schlecht gedreht. Und ja, zum Beispiel die eine wünscht sich irgendwie, dass sie mal ihre ehemalige Freundin, jetzt Erzfeindin, weil gegenseitig Typ ausgespannt pranken kann. Und der Prank ist dann aber so ein Saw-Ding, wo die halt wirklich dann fast zu Tode gefoltert wird und solche Sachen. Das ist alles so unfassbar seltsam. Und das größte Problem, finde ich, für mich am Film ist nicht nur, dass es einfach alles Hanebüchen irgendwie ist und aber auch an einer Hand so abzählbar, die Tricks, sondern vor allem so jeder Charakter kriegt so seinen eigenen Arc und jeder Wunsch wird so als eigenes Szenario der hat auch schon Production Value auf jeden Fall, der ist auch sehr aufwendig, weil der eine hat dann solche Kriegsflashbacks, weil das irgendwie sein Wunsch war, nochmal irgendwie seinen Vater irgendwie zu sehen, weil der irgendwie im Krieg gefallen ist oder sein Bruder, was es war. Ich habe die Hälfte wieder vergessen, weil es egal, so langweilig war. Und dann wird halt ein ganzes Vietnam-Setting aufgebaut und zwar nicht mit einem Wald aus New Jersey, sondern wirklich ein richtiges Vietnam-Setting. Nicht wie bei Velocipastor. Und dann gibt's halt ein eigenes Kriegsszenario und dann bei der anderen geht's um irgendwie in der Vergangenheit einen Häuserbrand und dann wird dieses Haus da eben auf der Insel nachgestellt und dann hast du plötzlich so ein Feuerwehreinsatzszenario mit der einen und bei dem anderen ist es, also jeder kriegt halt so ein eigenes Szenario mit eigenem Setting und so, und das fühlt sich so an, als ob du irgendwie 5 Filme guckst, weil das so ausgedehnt erzählt wird, und der Film dauert auch ziemlich lange für so einen Horrorfilm, der dauert über 2 Stunden, Und ja, und am Ende ist es dann so ein bisschen so, dass die dann machen sie so ein bisschen einen auf Lost, wer die Serie gesehen hat, dass natürlich dann rauskommt, ich spoilere es auch, ist mir auch ein bisschen spoilerig, weil es einfach auch völlig egal ist, kommt dann natürlich raus, dass die ganzen Leute auf dieser Insel, diese Kandidaten oder diese Gewinner, sich irgendwie doch schon vorher kannten und alle ihre Schicksale sind verknüpft. Und dadurch, dass sie das da alles losgetreten haben mit den Wünschen, laufen die jetzt auch zusammen und dann finden sie raus, dass in der Insel so ein, im Kern der Insel ist so ein Herz, also die Insel lebt und dieses Fantasy-Herz will halt den Blutzoll und, ach Gott, ich will gar nicht weiter erzählen. Der Film ist wirklich eine komplette zusammengewürfelte Katastrophe irgendwie. Da sitzt halt nichts vernünftig. Der macht 1000 Türen auf im wörtlichen Sinne. Aber versucht das dann alles so hanebüchen zusammenzuziehen im Ende und dann auch so ganz schnell, weil er verbraucht so viel Zeit mit diesen Einzelszenarien dieser Charaktere, dass dann dieses ganze Finale ist so überbordend, ist abstrus und schnell zu Ende erzählt. Also ich fand ihn wirklich einfach katastrophal und ja, hab dem einen Stern gegeben. Für mich einfach so eine absolute Gurke.
Oh Gott. Das klingt wirklich übel.
Ich sehe gerade in meinen Notizen, ich habe nicht mal den Namen richtig geschrieben. Ich habe Fantai Island geschrieben. Und das ist das Spannendste am ganzen Film, dass ich ihn falsch in meinen Notizen geschrieben habe.
Es ist ja auch tatsächlich schon auch der zweite Blumhouse-Flop mit Lucy Hale in der Hauptrolle in Folge, war ja auch bei Truth or Dare schon dabei.
Ja, genau, die ist auch dabei, ja.
Da traue ich mich dann schon fast gar nicht mehr rein in Fantasy Island, wenn das hier die Kombination ist.
Ich habe auch gute Kritiken über den gelesen, so ist es halt nicht. Vielleicht mag man ihm was abgewinnen können, wenn man da, weiß ich nicht. Ich hatte auch keine Erwartungen, also es war nicht so, dass ich jetzt irgendwas Krasses erwartet habe, im Gegenteil, ich wusste ja schon, dass viele ihn schlecht bewertet haben. Mir ist er wirklich einfach zu überladen. Da ist so viel drin, was er erzählen möchte. Aber er ist auch jetzt nicht, also wenn wir von Horror reden, er ist auch weniger gruselig. Es gibt ein paar blutige Szenen, die gebe ich ihm, aber jetzt auch nichts Sensationelles, sage ich mal. Also der hat einfach auch nichts, was jetzt irgendwie ihn heraushebt. Er guckt sich sehr viel ab, wie gesagt, es ist sehr viel Lost und sowas drin. Aber wie du schon sagst, er basiert ja auf dieser Serie. Und das wirkt wirklich einfach, als ob sie so gesagt haben, so wir drehen das jetzt einmal eben auf böse irgendwie. Aber das ist alles so, da ist kein Fleisch dran irgendwie. Das ist so wie so ein Puzzlestück, das du dann draufsetzt. So, hier fehlt noch ein bisschen Horror oder fehlt noch ein bisschen Gewalt oder so. Weil er ist nicht mal wirklich Horror, wie gesagt. Er spielt fast die ganze Zeit im Hellen, in dieser sonnigen Insel. Gibt ein paar düstere Szenen dann in so Höhlensystemen, wo sie dann in diese Insel reingehen dann quasi. Und klar, ein Midsommar hat gezeigt, auch ein Film im Hellen kann irgendwie unheimlich sein, aber das ist natürlich Welten dazwischen, ne? So ein Feeling hat der überhaupt nicht. Also es ist schon eher fast schon so ein Fantasy-Crime-Thriller, mehr als Horror, sag ich mal. Aber ja, wie gesagt, für mich fand ich eine Katastrophe.
Ja, ich habe auch eine Katastrophe mitgebracht, und zwar den Film We Summon the Darkness von Mark Myers, der bekannt ist als Regisseur des Films My Friend Dahmer. Ich glaube, den hattest du auch gesehen, oder, André?
Der war fantastisch, ja.
Ja. Ja, da muss irgendwas schiefgegangen sein hier, ich weiß auch nicht. In We Summon the Darkness geht es um eine Gruppe von drei Freundinnen, die zusammen so einen Trip machen zu einer Heavy-Metal-Show. Und da ist so ein bisschen so ein Background zugeliefert. Also es spielt irgendwo im Mittleren Westen und irgendwo in der Nähe veranstaltet ein satanischer Kult einen mörderischen Zug durch die Walachei sozusagen. Also die bringen einfach wahllos irgendwelche Leute um, und es ist dort auch, wird im Radio, ist es präsent und die Leute wissen alle Bescheid. Und die drei Mädels reisen nun also zu dieser Heavy-Metal-Show und lernen dort drei andere Heavy-Metal-Fans kennen, die auch gleichzeitig Musiker sind, und die verstehen sich alle gut, gehen zusammen auf die Show, und danach wollen sie noch was unternehmen und fahren dann auf das Anwesen von einem der Mädchen oder Jungfrauen, und ab dort wird es dann ziemlich blutig. Ich will jetzt nicht genau verraten, was dort in der Folge passiert, weil einige Leute, der Film ist ja in Deutschland noch nicht gestartet, ja, der hat schon ein paar Twists und so, deswegen will ich jetzt nicht zu deep darauf eingehen, aber wir haben uns, glaube ich, auch alle so hier in unserer kleinen Filmbubble so ein bisschen auf den Film gefreut. Das Poster sah cool aus, der Plot liest sich sehr, sehr interessant, finde ich, der Trailer war cool, die Besetzung ist echt ganz gut, wir haben Alexandra Daddario dabei, bin ich ja eh großer Fan, Horrorfans kennen sie aus Texas Chainsaw 3D, aus Bereavement oder aus auch Blockbustern mit The Rock, San Andreas und Baywatch. Dann haben wir Logan Miller aus Scouts Guide to the Zombie Apocalypse dabei, Johnny Knoxville von Jackass ist auch weltberühmt, also zumindest eine interessante, vielleicht jetzt nicht eine perfekte Besetzung, aber eine interessante. Und wir haben einen aufstrebenden Regisseur dabei. Was soll da eigentlich schief gehen? Und letztendlich ist es irgendwie doch alles. Am Anfang ist der Film durchaus noch gut strukturiert und macht irgendwie so ein bisschen, ja, gibt so einen kleinen Vorgeschmack und du hast das Gefühl, okay, das kann in die richtige Richtung gehen, aber irgendwie verspielt er sein ganzes Potenzial dann doch relativ zügig. Er will uns so ein 80s-Setting verkaufen, aber das wird völlig verschenkt hier, wenn die nicht dauernd irgendwelche popkulturellen Einwürfe machen würden. Die Figuren würdest du überhaupt gar nicht mitkriegen, dass der Film in den 80ern spielen soll.
Ja, wenn ist immer nervig.
Wenn da mal beiläufig einfach mal die Scorpions erwähnt werden oder irgendwie sowas. Und das war es dann auch schon, aber so rein optisch und so, das könnte auch einfach ein Film, der im Jahr 2020 spielt, sein. Also völlig verschenkt. Denn dieses Heavy-Metal-Motiv, das haben wir jetzt ja auch schon ein bisschen häufiger gehabt, zuletzt, sei es ein
Deathgasm.
Deathgasm zum Beispiel in Lords of
Chaos
oder dieser, es gab ja noch diesen isländischen Film, Heavy Metal, wie ist der dann?
Metalhead,
genau. Und einen gab's noch, einen Film, den lustigen mit den Schweden.
Heavy Trip.
Ja, genau. So, also das Thema ist quasi all over the place. Kann man viel draus machen. Interessiert den Film überhaupt nicht. Da wird ein bisschen was gedroppt, ein paar Namen. Da läuft mal ein härterer Song. Ansonsten spielt das Heavy Metal Motiv überhaupt keine Rolle in diesem Film. So, dann hast du noch das Potenzial, hier was aus diesem Girls vs. Boys Ding zu machen. Verschenkt macht der Film auch nicht. Am Ende denkst du, wenn du den Trailer gesehen hast, du hast das Poster gesehen, krasser Film, richtig gut, und es ist am Ende, entpuppt es sich als kompletter Fake. Es ist ein ultra langweiliges Kammerspiel mit ganz wenigen und zahmen Gewaltspitzen. Die Figuren sind alle sehr nervig. Auch Alexander Daddario spielt eine Rolle, die super nervig ist, und am Ende muss sie selbst in dem Film eigentlich auch nur pausenlos rumschreien. Also das ist jetzt nicht mal, wenn du Fan von der Schauspielerin bist, irgendwie hat es einen Mehrwert. Die Twists sind ohne Sinn und Verstand. Also das macht alles überhaupt keinen Spaß. Der nutzt seine Ressourcen nicht aus. Handwerklich ist es okay, aber mehr halt eben nicht. Und das ist alles so halbherzig. Du hast das Gefühl, dass hier Zutaten reingeworfen wurden, die gerade angesagt sind in dem Genre-Kino, eben die 80er, ein bisschen Metal, dann ist da ein bisschen Torture-Porn mit bei und so weiter. Aber das ist alles nur halbherzig, nicht konsequent umgesetzt und irgendwie schade auch so, dass es, du merkst halt einfach, dass es irgendwie kein, wie sagt man, so ein Passionsprojekt ist. Also da steckt einfach keine Leidenschaft hinter. Und das merkt man irgendwie von der ersten bis zur letzten Sekunde. Und es ist so viele vergebene Möglichkeiten und vergebene Chancen in dem Film. Fand ich echt ein bisschen schade. Also da würde ich lieber an der Stelle noch mal von Ty West den Film House of the Devil empfehlen, der ja auch so einen anderen Zeitgeist porträtiert und auch so ein okkulte Thema mit hat. Und der macht es tausendmal besser. Also guckt euch lieber den Film an, bevor ihr euch We Summon the Darkness anschaut. Es tut mir leid für die Enttäuschung, aber es ist leider so.
Das klingt echt lame. Schade. Hatte ich mich auch eigentlich drauf gefreut. Mal gucken, vielleicht schaue ich mir noch an. Aber erwarte dann dementsprechend wenig. Ich finde es aber wirklich schade, dass, weil der Dama, mein Freund Dama, war wirklich eine Überraschung damals auf dem Filmfest. Der hat ja die Jugendgeschichte von Jeffrey Dahmer erzählt, wie er eben zum berüchtigten Serienkiller wurde. Und der war wirklich richtig gut. Den gibt's auch bis heute nicht richtig als Release. Der ist irgendwie nie aufgegriffen worden. Der ist richtig untergegangen. Total schade, weil es echt ein guter Film war. Den suche ich auch immer noch als Disc gern mal irgendwo. Muss ich mal schauen. Schade, dass er offensichtlich da echt einen Absturz hingelegt hat, der Regisseur.
Ja. Pascal, du warst mit anderen Sachen beschäftigt. Du kannst ja noch mal ganz kurz einen Einblick geben. Ihr habt euch ja beide, vielleicht ist noch zum Abschluss in ganz kurzen Worten, bei Schläferz Troll 2 angeguckt.
Ach so.
Ich habe den Film ja schon der ist ja weltberühmt und gilt als einer der schlechtesten Filme aller Zeiten, auch wenn er es wahrscheinlich gar nicht ist. Aber er hat halt so ein bisschen so diesen Stempel abbekommen. Der wurde ja auch von Koch Media schon vor längerer Zeit in einem wunderschönen Mediabook veröffentlicht. Und es steht halt auch seitdem wunderschön im Regal. Aber ich habe ihn noch nicht geguckt. Aber jetzt sollte ich ihn mir anschauen. Ihr wisst ja auch beide, ich bin ja nicht so der Typ, der so mit Humor und mit Trash und sowas so gut umgehen kann im Horrorfilm. Erzählt mir mal kurz was. Sollte ich mir den angucken? Ich gucke ihn mir sowieso an. Ich habe ihn ja gekauft mal. Aber sollte ich ihn mir zeitnah angucken? Was meint ihr?
Ach, weiß ich nicht. Also ich fand ihn, also ich hatte natürlich schon Mordspaß, halt aber einfach aus dieser So Bad It's Good Sichtung her. Also ich kann es jetzt gerade nicht einschätzen, ob du daran Spaß hast oder nicht. Schwierig. Wahrscheinlich ist der alleine, macht der, glaube ich, nicht so viel Spaß. Also dann gucken wir den zumindest, dann packen wir den mal irgendwie in den Filmabend oder so Und dann könnte das wahrscheinlich ganz witzig sein, weil das ist schon ein Film, da muss man meiner Meinung nach dabei mit anderen Leuten drüber reden. So. Weil sonst, ja, gibt es glaube ich
nicht so viele. Guck ihn zumindest auf jeden Fall mit deiner Freundin. Dann könnt ihr zumindest zusammen drüber lachen oder euch an den Kopf greifen.
Ja, weil ich glaube, anders funktioniert der nicht wirklich gut. Also, außer, das ist natürlich dann irgendwann halt so dein Lieblings-Trash-Film und dann guckst du den halt so und hast dann Spaß damit, aber nee, das nicht. Ach, aber ja, was soll ich dazu sagen? Also es war super. Ich mag halt immer Filme, die, also ich mag meine Trash-Filme, die halt auch so fabelhaft ignorant sind, wie dieser Film, der einfach sich so viel Quatsch ausdenkt und aber auch so überhaupt nicht mal sagt, ich versuche irgendwas zu erklären und dann erkläre ich es schlecht oder ich erkläre es hanebüchen. Der gibt einfach keinen Fick, der sagt einfach so, nee, alles, was jetzt hier in diesem Film so passiert, wie es passiert, passiert halt. Und ob da jetzt irgendwie ein Opa, der eigentlich schon gestorben ist, dann in komplett willkürlichem Regelset immer wieder auftaucht, so wie es der Film gerade braucht, ja, dann ist das halt so.
Also quasi ein Deus Ex Machina Opa.
Ja, genau. Aber dann, aber von der ersten bis zur letzten Minute immer wieder da, um den Film irgendwie voranzutreiben, wo auch immer der Film hin will. Ja, und dann diese, also was ich halt, ich habe den Film zum ersten Mal gesehen und was ich halt gar nicht wusste, was ich nicht mal gehört habe, ist dann dieser ganze Anti-Vegetarier-Motiv, das in dem Film steckt. Da habe ich gar nicht, hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Also es ist natürlich, wird es einem relativ schnell klar, dass das hier irgendwas mit Pflanzen und Bäumen und so weiter zu tun hat. Aber dass das so tief da drin verankert ist und dass das wohl auch die Motivation war, diesen Film, so wie er ist, zu produzieren, um damit Vegetariern auch so ein bisschen einen auszuwischen oder zumindest mal ein Statement zu setzen, dass Blutwurst halt viel geiler ist als Salat, ist also erstens nicht gelungen und auch macht den Film in meinen Augen irgendwie nur noch seltsamer. Aber das ist halt dann natürlich, wenn man Spaß an solchen Filmen hat, gut. Und deswegen hatte ich viel Spaß damit.
Ja, es ist wirklich obskur. Also ich habe ja vorhin schon bei Velocipastor so die die Arten von Trash-Filmen ja so ein bisschen auseinander geklamüsert. Und Troll 2 gehört halt zu der Sorte, die dachten halt, die machen was Geiles. Ne? Und der ist halt trashig, weil er so ernst ist dabei. Also deswegen glaube ich, Chris, dir könnte er gefallen. Einfach heraus, weil es schon er nimmt sich ernst als Horrorfilm. Er ist dabei halt nur scheiße. Also deswegen es ist eben kein Asylum Trash Buster Sharknado Ding, sondern er will sich komplett ernst nehmen. Er will dich gruseln, er will dich erschrecken, er will dich anekeln. Also das ist komplett ernst gemeint, der Film. Der hat viele Szenen, die zum Beispiel auch an Bad Taste und so erinnern. Das schon mal so vorweg. Deswegen, ich glaube, er könnte dir schon irgendwie gefallen. Es ist halt, wie Pascal sagt, es ist halt so obskur, dass der Film im Grunde ein Statement auf die Vegetarier-Szene ist. Und die Writerin, die Drehbuchautorin, die Rossella Drudi, das ist die Frau vom Regisseur Claudio Fragoso, die hat auch in einem Interview halt gesagt, dass im Grunde die Idee daraus stammt, dass Anfang der 90er, also der Film ist ja von 90, also das Ende der 80er, Anfang der 90er, da in Italien gerade unter ihren Bekannten ging ein Trend los, sich vegetarisch zu ernähren. Und das ging ihr halt mega auf den Sack, weil sie überzeugte Fleischesserin ist. Und deswegen kam ihr die Idee, ein Skript zu schreiben, quasi einen Horrorfilm zu schreiben, der auf einer Metaebene das Thema aufgreift. Und so ist Troll 2 entstanden. Also das allein, wenn man sich das schon allein schon im Hinterkopf behält, wenn man sich den Film guckt, das ist schon wahnwitzig.
Also ich bin ja auch ein bisschen vorgewarnt. Ich habe ja von Claudio Fragasso schon lustigerweise drei Filme gesehen. Rats, Night of Terror, 1,5 Sterne.
Ja.
Zombie 3, 2 Sterne. Und Zombie 4, 3 Sterne.
Ja, genau. Die Zombie-Filme von ihm kenne ich auch, die anderen kenne ich nicht. Ja.
Ja, also ich bin zumindest ein bisschen vorgewarnt, dass es das jetzt nicht das Qualitätskino wird.
Und das sowieso, genau. Und ja, im Endeffekt auch, also wer ihn gar nicht kennt, worum geht's, es geht im Endeffekt darum, um eine Familie, die machen so eine Art Familienaustausch. Also die ziehen in so ein Landhaus und auf einer kleinen
verschlafenen
Stadt. Genau, also ein bisschen so RTL 2 Frauentauschmäßig mit der ganzen Familie. Die ziehen quasi vorübergehend als Urlaub in so ein Haus, in so einer kleinen Stadt. Die rückwärts gelesen Goblin heißt, Spoiler, und und das fällt aber erst ganz am Ende des Films auf, weil das ist ja so nicht offensichtlich, und und werden dort von den Einheimischen eigentlich nett begrüßt und bekommen recht schnell diverse Nahrungsmittel von denen, die alle komischerweise komplett grün sind, alles ist grün, Und ja, was halt dann schnell dazu führt oder rauskommt, dass wenn man das isst, dann verwandelt man sich in Pflanzen und dann können die diese Goblins, es sind nicht mal Trolle, der Film heißt Troll, aber es sind eigentlich Goblins, werden die dich dann essen, weil die sind, wie gedacht, das sind vegetarische Goblins und die wollen trotzdem Menschen essen, aber um sie zu essen zu können, müssen sie erst in Pflanzen verwandeln. Das ist der Plot. Und es ist halt so, einfach alles so hanebüchen, weil der, also wie gesagt, der nimmt sich schon ernst, aber es ist alles, wie Pascal sagt, er legt sich alles immer so zurecht, wie er es braucht. Es ist alles wird so reingeschrieben, wie es gerade passt, nur damit der Film irgendwie weitergehen kann. Keiner, wirklich niemand im ganzen Cast kann schauspielern, die wurden alle von der Straße wegrekrutiert. Einer, da ist so ein Shopkeeper, der ist zum Beispiel, das ist ein Patient aus einer Nervenheilanstalt, der Freigang hatte, den haben sie einfach schnell weggeholt für eine Woche. Und der Hauptdarsteller ist der Zahnarzt, der Vater der Familie, der Sohn kann überhaupt gar nichts, das ist einfach so ein nerviges Kindergartenkind. Es ist wirklich unfassbar, da kann keiner schauspielern, das führt zu solchen obskuren Szenen. Mein Highlight ist, als der Sohn seine Familie davor bewahren will, dieses Zeug zu essen, als sie da ankommen in dem Haus. Und die einzige Lösung, die er sieht, ist, über den Tisch zu pissen. Ja, also
das war schon nicht gut.
Es ist so großartig obskur. Und so, und also um das so einzuordnen, für mich ist es ein 2,5-Sterne-Film. Weil der Film halt, der hat trotzdem einen riesen Unterhaltungswert, weil er eine knackige Laufzeit hat, der ist recht in 90 Minuten. Es wird nie langweilig, der hat immer irgendeine Obskurität zu erzählen, der packt andauernd irgendwas aus, auch wenn es gar keinen Sinn macht und auch wenn es gar keine Zusammengehörigkeit zum Rest des Films hat, aber er überrascht dich immer wieder mit neuer, kompletter Skurrilität. Er hat ein paar Effekte, die echt ganz okay sind, wenn so sich Leute in die Pflanze verwandeln, da gibt's einen ganz, ganz kleinen Anteil von netten praktischen Effekten, dafür sind die anderen wieder scheiße, aber es gibt ein bisschen praktische Effekte, die echt nett sind. Und er ist wirklich durchgehend unterhaltend, auf eine völlig bescheuerte Art, aber er unterhält einfach, es ist ein unterhaltsamer Film. Und natürlich muss man sich die ganze Zeit einfach fragen, was haben da alle Beteiligten den ganzen Tag geraucht? Wahrscheinlich Pflanzen oder Wurstbrötchen, ich weiß es nicht. Aber es ist einfach ein Riesenspaß, das Ding. Und ich verstehe, warum der seinen Kultfaktor hat. Und von daher, also ich kann nur sagen, guck ihn dir mal an, Chris. Ich glaube schon, dass er dich irgendwie auf eine gewisse Art zumindest unterhalten kann, weil er nicht absichtlich scheiße ist. Das magst du ja nicht. Also er hat keine dummen Gags oder sowas. Er nimmt sich halt wirklich ernst. Er ist nur in seiner Obskurität, ist er einfach so schräg. Aber ansonsten will er ein ernstnehmender Horrorfilm sein. Von daher glaube ich schon, dass du ihn dir mal anschauen solltest, um das einzuordnen. Ansonsten, klar, als Trash-Film, sag ich mal, so im Schläferzbereich, wie wir ihn geguckt haben, ist es natürlich einfach auch ein Partyfilm, mit dem man ein bisschen Alkohol und ein paar Leuten riesen Spaß haben kann, natürlich.
Klingt gut, bin gespannt. Ja. Das soll es für heute gewesen sein bei Devils and Demons. Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß mit uns und folgt unserer Empfehlung und unserer Nicht-Empfehlung. Wir hören uns demnächst wieder und ja, bleibt gesund und hört Podcasts. Auf Wiederhören.
Tschüss.
Tschüss.